Wer hätte das gedacht? Regelmäßig finden hier Gottesdienste statt. Das sagt uns doch irgendwie, heute ist Sonntag. Aber es gibt noch eine ganz andere Sache, die sehr beständig ist an einem Sonntag. Nämlich der gute alte Tatort, der jeden Sonntagabend auf ARD läuft. Gibt es irgendwelche Leute, die ganz gerne den Tatort schauen? Ja, das sind doch ein paar. Ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Du musst gar nicht erst bis heute Abend warten. Ich habe dir heute Morgen schon einen Tatort mitgebracht. Nämlich einen biblischen Tatort. Und für alle, die Tatort nicht so mögen, weil sie es vielleicht ein bisschen gruselig oder so finden, dann gebe ich dir den Tipp, halt dich einfach fest an deinem Nachbarn heute fest, wenn wir zur Bibelstelle kommen. Wir sind nämlich heute quasi in unserer neuen alten Predigtreihe. Wir sind im vierten Teil des Markus-Evangeliums, sind aber heute in der ersten Predigt des vierten Teils. Und wir wollen vom Markus-Evangelium lernen, von Jesu leben. Und Markus, der Schreiber vom Markus-Evangelium, beschreibt Jesus am Anfang schon als Sohn Gottes. Er beschreibt ihn aber auch als Diener und als Prophet. Ja gut, ein Prophet zu sein, zu damaligen Zeiten, zu Zeiten des Alten Testamentes, ja, wie soll ich sagen, das war vielleicht nicht ganz so eine erfreuliche Tatsache, weil du es meistens mit deinem Leben bezahlt hast. Und es gibt so einige Propheten im Alten Testament, wie Jeremia, der auf einmal einfach verschollen war, oder auch Zacharja, den sie umgebracht haben, oder Johannes, den Täufer, den sie hingerichtet haben. Und Jesus war natürlich weit mehr als ein Prophet, aber er hat auch sein Leben verloren. Vorerst natürlich, weil was haben wir letzte Woche gefeiert? Ostern, genau, und seine Auferstehung. Von daher macht es natürlich alles ganz anders und viel besser. Aber ein Prophet zu sein zur damaligen Zeit, puh, es war eine schwierige Sache, weil du hast dich als Prophet ja getraut, die Machthaber zu hinterfragen. Du hast dich getraut, Gottes Wort auszusprechen und letztendlich sie dazu anzuregen, etwas zu verändern. Verändern? Oh, welch abscheuliches Wort. Das würde ja bedeuten, dass ich Macht verlieren könnte. Es würde bedeuten, dass ich Ansehen verlieren könnte. Und es könnte sogar heißen, dass ich mich und mein Handeln hinterfragen müsste. Nee, das war wie für die Machthaber heute auch nichts für die Machthaber von damals. Und genau da wollen wir einsteigen in die Stelle heute, in Markus 12, 1 bis 12. Und da spricht Jesus genau zu den Machthabern quasi damals, zu den führenden Männern Israels. Und jetzt habe ich meine Bibel unten vergessen. Das ändern wir gerade kurz. Für euch habe ich das natürlich auf dem Beamer mitgebracht. Und wollen einfach gemeinsam Kapitel 12, 1 bis 12 lesen. Und wie gesagt, wenn du gruselige Geschichten nicht magst, klammer dich an deinem Nachbarn einfach fest. Das Gleichnis von den Weinbergpächtern. Nun begann Jesus, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Und er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, grub zum Keltern des hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten. Den töteten sie. So ging es noch vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen wurden umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe, komm, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Eine Rechnung, die nicht aufging. Das ist ein erstaunlicher Text, oder? Für mich persönlich passt er eigentlich gar nicht ins Neue Testament. Aus dem Alten Testament sind wir das gewohnt, dass wir über Totschlag und Mord lesen oder hören, aber aus dem Neuen Testament, aus dem Neuen Bund? Es gibt auch so einige Fragen, die mir aufkommen, wenn ich dieses Gleichnis lese. Zum Beispiel, warum mussten so viele Menschen leiden oder sterben für diesen Ertrag? Wieso ist der Weinbergbesitzer nicht einfach selbst mal vorbeigekommen? Oder auch, wieso will er jetzt genauso brutal mit den Pächtern umgehen, indem es heißt, er wird sie umbringen? Fragen. Fragen, die wir uns stellen dürfen, die sich aber auch relativieren, wenn wir bedenken, dass Gleichnisse nicht dazu gedacht sind, alles im Detail zu verstehen. Die Geschichte hat Jesus nicht erzählt, um alles interpretieren und auslegen zu können, sondern es geht um eine Hauptaussage, die dieses Gleichnis bringt. Aber wenn wir bei allem versuchen, es eins zu eins zu verstehen, dann verrennen wir uns. Und was interessant und wichtig ist bei diesem Gleichnis, ist, dass Jesus sich aufs Alte Testament bezieht, nämlich auf die Stelle in Jesaja 5, 1 bis 7. Da geht es um das Weinbergslied. Und da werden schon sehr viele Bilder benutzt, so Sinnbilder, die Jesus dann auch übernimmt, weil er wusste, dass die Schriftgelehrten und Priester und Älteste genau diese Stelle kannten. Und Israel war das auserwählte Volk Gottes. Es hat sich unterschieden von allen anderen Völkern. Gott hat sich ihnen offenbart, hat mit ihnen gesprochen, hat ihnen Gutes getan. Und sie sind aber immer wieder von Gott weggegangen, haben sich abgewendet, sind abgefallen. Und Gott hat mit so viel Liebe und Geduld immer wieder Diener geschickt, wie in unserem Gleichnis, in dem Fall Propheten, die sein Wort weitergegeben haben. Aber letztendlich umsonst, weil sie es doch nur mit Füßen getreten haben und die Propheten abgelehnt und umgebracht haben. Und diese Andeutung dazu lesen wir in dem letzten Vers von dem Weinbergslied, nämlich Vers 7, den ich euch auch mitgebracht habe, wo es heißt, dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Und aus diesem Vers können wir schon sehen, dass der Weinbergbesitzer für Gott steht. Und ich habe euch ein Schaubild mitgebracht, das einfach ein bisschen erklärt, wer für was steht. Und nicht, weil ich mir das jetzt schön überlegt habe, sondern weil wir das auch einfach aus der gesamten Stelle rauslesen können. Der Weinbergbesitzer ist Gott. Die Pächter sind die führenden Männer Israels. Die Diener sind die Propheten und der Sohn, der Erbe, ist Jesus. Und ich finde die Parallelen so interessant zwischen den Propheten im Alten Testament, wo es auch in dem Weinbergslied in Jesaja drum geht, und zwischen den Dienern in unserem Gleichnis. Denn beide sind immer wieder geschickt worden und mit beiden wurde nichts Gutes betrieben. Und Gott sagt hier eine ganz klare Anklage gegen die führenden Männer Israels, dass sie die Propheten abgelehnt haben, aber jetzt auch den Sohn Gottes ablehnen. Und für Jesus hat ja dieses Gleichnis zu den führenden Männern gesprochen und er wusste, dass sie ihn umbringen werden. Das finde ich auch einfach nochmal so ein interessanter Aspekt, wenn ich mir vorstelle, ich spreche mit denen, wo ich weiß, die hängen mich irgendwann ans Kreuz. Gott zieht hier die Führer Israels zur Rechenschaft. So viele Chancen, die Gott ihnen gegeben hat, die sie mit Füßen getreten haben. Sie waren stolz, sie waren uneinsichtig, sie hatten einen fehlenden Gehorsam und auch eine mangelnde Unterordnung. Und manchmal frage ich mich, was hatten sie denn von den Weisungen Gottes verstanden? Weil so wie sie handelten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Gottes Plan war. Und dass Einfluss und Macht eine viel größere Rolle gespielt haben als das Reden Gottes, liegt irgendwie nahe. Aber es ist natürlich jetzt auch einfach, im 21. Jahrhundert hier zu stehen und zu sagen, wie die denn damals reagiert haben oder agiert haben. Und da finde ich es umso wichtiger, dass wir uns auch im Hier und Jetzt heute hinterfragen, wo kalkulieren wir, wo stellen wir Rechnungen auf und fragen Gott gar nicht. Oder wo ist es vielleicht auch so, dass du auf einem bestimmten Weg bist und Gott dir sagt, hey, irgendwie ist der falsche Weg, dreh mal um, nimm mal die andere Richtung und du ignorierst es. Und dann, wenn wir so handeln, sind wir eigentlich nicht so viel anders, weil wir ihm auch kein Gehör schenken und ihn eigentlich auch ablehnen. Schon in den Psalmen wird ein Satz, den Jesus in unserem Gleichnis sagt, sehr niedergeschrieben und Jesus bezieht sich darauf. Das ist nämlich bei uns Vers 10 und 11, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und das ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Das steht bereits schon in Psalm 118, 22 bis 23. Und Jesus wusste auch da, dass die Schriftgelehrten diesen Spruch oder diesen Vers genau kannten. Und er nimmt quasi schon ironisch Bezug darauf, ob sie das denn nie gelesen hätten, weil es ihnen eigentlich nur widerspiegelt, wie sie gerade handeln. Ja, Jesus, der Eckstein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Eckstein. Das ist ein etwas modernerer Eckstein, als er sicher damals aussah. Und dieser Eckstein ist der Stein, der zuerst gelegt wird, wenn man ein Haus baut oder sonstiges. Es ist in der Regel ein sehr großer Stein und er legt die Linie, um in die Höhe zu bauen, in die Länge und auch in die Breite. Er ist somit der wichtigste Stein. Und wie gut passt das zu Jesus? Jesus ist letztendlich der, der das Haus seiner Gemeinde trägt. Ja? Dieser Stein hat ganz viel mit Stabilität zu tun und mit einer Last, die zu tragen ist. Und Gott und Jesus ist unser Vorbild, auch wie er sein Haus trägt, welchen Maßstab er setzt. Und sein Haus, das sind du und ich, das ist seine Gemeinde. Und ich möchte dich heute Morgen auch fragen, worauf hast du dein Lebenshaus gebaut? Hast du Jesus als deinen Eckstein, der dein Lebenshaus Stabilität gibt und Sicherheit? Oder hast du lauter kleine Steine genommen, die du so gefunden hast, und die hast du zusammen gemacht, die aber gar nicht so viel Stabilität haben, wenn es mal drauf ankommt? Als ich das Gleichnis das erste Mal gelesen habe und auch jedes weitere Mal, habe ich eigentlich das Gefühl, das Gleichnis sagt nur, wie schlecht wir Menschen sind. Du liest das und du denkst nicht, oh ja, jetzt fühle ich mich aber ermutigt für heute, sondern eigentlich denkst du dir, ja, okay, schwere Kost. Und was ich auch merke, ist so, wir Menschen, wenn wir die Möglichkeit haben, Macht und Einfluss über andere Menschen zu haben, dann sind wir oft bereit, auch über Leichen zu gehen. Du und ich jetzt vielleicht weniger, aber wenn wir mal in unsere Welt, in unsere Zeit gucken, dann ist es nichts anderes, dass Macht ganz viel Macht hat, einen Menschen zu steuern. Aber die gute Nachricht ist, dass keine Bibelstelle nur dafür da ist, um die Schlechtigkeit der Menschen jetzt mal benannt zu haben, sondern dass jede Bibelstelle da ist, um Gottes Handeln mit und für uns Menschen uns näher zu bringen. Und da habe ich drei Punkte, die ich gern herausheben würde. Zum einen, Gott ist ein Chancengeber. Gott ist ein geduldiger Gott und ein fürsorglicher Gott. Er hat immer wieder und immer wieder Propheten geschickt und Chance gegeben, gehorsam zu sein und ihm nachzugehen. Gott ist nicht brutal und unbarmherzig, aber er ist konsequent und gerecht. Und irgendwann ist das Maß halt auch mal voll. Ich denke, das kennen du und ich genauso. Ich glaube, dass wir in Beziehungen, wo wir enttäuscht worden sind, viel schneller sagen, hey, es tut mir nicht gut, das lege ich ab, die Beziehung kappe ich, als das Gott je getan hat mit seinem Volk oder auch mit uns. Der zweite Punkt ist, Gottes Güte, seinen Sohn zu uns zu schicken. Er hat einen Neubeginn gemacht. Jesus hat es in Kauf genommen, seinen luxuriösen Himmel zu verlassen und diese Schuld zu tragen am Kreuz, stellvertretend für dich und für mich. Und der dritte Punkt ist, wir dürfen heute immer noch in diesem Weinberg mitarbeiten. Ich finde es so cool, Gott hat diesen Weinberg nicht zerstört, nur weil die Pächter nicht so gehandelt haben, wie sie sollten, sondern er hat ihn anderen anvertraut. Und welche Motivation, in Gottes Weinberg mitzuarbeiten, weil dieser Weinberg ja nicht einfach nur ein paar Reben waren, sondern es war abgezäunt, es gab eine Grube zum Keltern, um Saft zu gewinnen, es gab einen Turm, wo die Trauben aufbewahrt und bewacht werden konnten, es waren sicher exzellente Reben, es war alles da, was man gebraucht hat und was wir heute brauchen. Gott hat für dich schon alles, was du brauchst und du darfst in diesem Weinberg mitarbeiten. Und mich motiviert es total, so mitzuarbeiten, dass es Gott gefällt. Nicht aufgrund von einem Leistungsgedanken, sondern aus der Motivation, mein Bestes zu geben, weil ich weiß, ich bin schon geliebt, auch ohne Leistung. Und kennen wir nicht alle Rechnungen, die nicht aufgingen? So ein bisschen spaßeshalber habe ich ehrlich gesagt an die Bauleute des Berliner Flughafens denken müssen. Die haben sicher auch eine andere Rechnung gehabt, als sie jetzt gegangen ist. Und die Rechnung ist sicher auch nicht aufgegangen. Aber ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht, was mir die Woche passiert ist. Da muss ich gerade mal was holen. Genau. Also Jörg und ich wohnen jetzt ungefähr ein halbes Jahr bei Darmstadt in unserer Wohnung. Und möbeltechnisch steht auch alles. Aber dekotechnisch gibt es noch nichts. Weder schöne Lampen, noch schöne Bilder, noch Pflanzen, noch ein Teppich. Eigentlich nichts. Und ich weiß, ihr Männer denkt euch jetzt vielleicht, was ist das Problem? Aber ich weiß, ihr Frauen, ihr versteht mich, ja? Das ist schon, wie Gott es gesagt hat. Der Mann, der steckt den Rahmen, aber die Frau, die gestaltet den Rahmen. Und deshalb ist auch Deko wichtig, um sich wohlzufühlen. Also haben wir jetzt ein paar Sachen bestellt, als wir in Köln waren, und haben die nach Landau liefern lassen. Und unter anderem eben eine Wohnzimmerlampe. Ich habe die rausgesucht, wir haben sie zusammen durchgeguckt und haben sie bestellt. Also sie muss ja uns gefallen, wenn sie euch nicht gefällt, ist das in Ordnung. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, ja klar, um dass die funktioniert, brauchen wir eben Glühbirnen. Und haben auch die im Internet angeschaut und haben Glühbirnen bestellt. Und die Rechnung war natürlich, na, wenn wir heimkommen, haben wir eine Lampe und Glühbirnen und dann leuchtet unsere Lampe, wenn wir sie angeschraubt haben. Die Tatsache war nur die, dass ich die Lampe ausgepackt habe und auch die Glühbirne und mir das dann so angeguckt habe und das reinschrauben wollte und gemerkt habe, das passt gar nicht. Und mir war halt nicht klar, dass es unterschiedliche Glühbirnenfassungen gibt, deshalb habe ich natürlich danach auch nicht geschaut. Und was blieb mir jetzt? Ich hätte natürlich die Lampe zurückschicken können. Oder die Glühbirne. Also natürlich viel einfacher ist es, die Glühbirne zurückzuschicken. Und ich habe einfach so drüber nachgedacht, ist es nicht letztendlich auch so, dass wenn wir uns jetzt vorstellen, Gott ist die Glühbirnenfassung und wir sind die Glühbirne und es ist Schuld und Sünde in unserem Leben, dann ist das nicht kompatibel, das passt nicht zusammen, weil Gott Sünde und Schuld nicht zulassen kann in seiner Gegenwart. Er ist einfach viel zu herrlich. Und die einzige Sache, die uns hilft, ist eine bewusste Entscheidung zu treffen, Jesus in unser Leben einzuladen und eine aktive Entscheidung, etwas zu verändern. Und das heißt nicht, dass du dich jetzt komplett änderst und eine andere Glühbirne wirst, wie jetzt in dem Fall. Aber wenn Schuld und Sünde nicht mehr in unserem Leben ist, dann passt die Glühbirne sehr gut in die Fassung Gottes. Und das ist jetzt ein total banales Beispiel. Aber ist es nicht oft so, dass wir noch ganz andere Rechnungen in unserem Leben berechnen und kalkulieren? Mir geht es also so, dass ich mir gar nicht so die Zeit nehme, mit Gott wirklich ins Gespräch zu kommen. Zu beten, mich gezielt hinzusetzen. Und vielleicht ist ja scheinbar indirekt meine Rechnung, na, aber die Beziehung zu Gott ist trotzdem super, ne? Bleibt frisch und dynamisch, aber wir alle wissen, das funktioniert überhaupt nicht mit Beziehungen und auch nicht mit Freundschaften, dass wir uns nicht investieren und trotzdem würde alles gut laufen. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Rechnungen, die du gemacht hast, die nicht aufgegangen sind. Vielleicht hast du dich besonders gesund ernährt, hast Sport gemacht, mit dem Ziel, gesund zu bleiben, aber du bist krank geworden. Vielleicht hast du geheiratet mit dem Ziel, einen Partner fürs Leben an deiner Seite zu haben und er ist früh gestorben oder hat sich von dir abgewandt. Vielleicht hast du auch dein Abi gemacht und studiert, weil du deinen Traumjob wolltest und du hast ihn nicht bekommen. Vielleicht hast du auch deine Finanzen kalkuliert und bist trotzdem ins Minus gerutscht. Wir Menschen machen Rechnungen, weil es uns das Gefühl von Sicherheit gibt. Wir machen Pläne, weil wir damit das Gefühl haben, wir können unser Leben lenken. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind wir oft enttäuscht oder auch ratlos, was uns jetzt noch weiterhilft. Hey, und wie gut, dass es einen Gott gibt, der Interesse an uns hat, der Interesse daran hat, in Beziehung mit uns zu leben und der eine Rechnung und Kalkulation möglich macht, auf die du dich verlassen kannst, weil Gott dich nicht enttäuscht, weil Gott dich nicht verlässt, weil er dich nicht missachtet und weil er dich auch nicht fallen lässt. Gottes Liebe, die was in deinem Herzen stillen kann, die keine Rechnung, die du dir machst, selbst wenn sie aufgeht, dir im Herzen gut tut. Eine Liebe, die bedingungslos ist, die nichts aufrechnet, weil Gott durch den Tod von Jesus am Kreuz schon alles bezahlt hat. Und Gott, ich mag das Bild so von Gott ist ein Gentleman. Ja, Gott drückt sich nicht einfach in dein Leben, sagt, hey, da bin ich und wir ändern jetzt was, sondern Gott gibt dir die Möglichkeit, dich selbst zu entscheiden. Gott wartet nur darauf, dass du dein Herzenstürchen öffnest und sagst, okay, ich will es versuchen, was du für mich hast. Und so viele Rechnungen, die wir machen, da brauchen wir immer wieder Jesus als Eckstein, der uns auch erinnert, dass wir hier im Leben alles nur gepachtet haben und dass wir auf der letzten Reise, wenn es mal hier vorübergeht, gar nichts mitnehmen, außer der Beziehung zu Jesus. Und ich glaube daran, dass es einen Unterschied macht, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Ich glaube, dass es Himmel und Hölle gibt, auch wenn das überhaupt nicht mehr gesellschaftsrelevant ist und überhaupt nicht bei uns reinpassen, dass wir das so ungern sagen. Aber ich glaube, dass die Entscheidung, die du triffst, mit Jesus zu gehen, das Einzige ist, was du auf deiner letzten Reise mitnimmst. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, ihn kennenzulernen. Ich möchte dich fragen, ob du bereit bist, deine Berechnungen fallen zu lassen, um die Kalkulation zu nehmen, die auf jeden Fall aufgeht. Gott, der dich nicht verlässt und der durch alles durchgeht. Und das heißt nicht, dass wenn du dich für Jesus entscheidest, alles super ist und keine Probleme mehr kommen. Im Gegenteil, aber du hast was, auf was du dich verlassen kannst und es immer mit dabei ist. Oder vielleicht stehst du auch an dem Punkt, dass du Jesus eigentlich schon kennst, aber eigentlich brauchst du einen Neubeginn. Eigentlich willst du Jesus sagen, hey, nimm mehr Raum in mir. Ich möchte euch bitten, dass wir einfach alle mal die Augen schließen, weil so ein Moment auch was ist zwischen dir und Gott und nicht für alle. Und ich möchte dich fragen, ob du heute Morgen da bist und eine Entscheidung für Jesus treffen willst oder auch ihm erlauben willst, neu mehr Raum in deinem Herzen wahrzunehmen, einzunehmen. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich einfach ganz kurz deine Hand zu heben, weil ich total gerne für dich beten würde. Ich weiß, dass Gott zu einigen von euch spricht und dass ihr genau wisst im Herzen, dass es auch irgendwie dran ist und dass es eure Sehnsucht ist, Gott einfach näher zu kommen. Und das ja, einfach immer wieder neu zu erleben. Ich danke euch für alle, die sich gemeldet haben, und ich möchte gern gemeinsam mit euch ein Gebet sprechen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, um das einfach auch so frisch festzuhalten, dass wir das als ganze Gemeinde beten, unser Herz einfach Jesus hinzugeben. Herr Jesus Christus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte, komm in mein Leben. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen und dir gehorchen. Danke, dass du mich liebst und annimmst. Danke, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst und ich nun dein Kind sein darf. Amen. Und für alle die, für die es vielleicht nicht dran war, die Hand zu heben, aber du merkst so, hey, ich möchte das einfach mit Gott so im Stillen ausmachen, dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Ich darf die Abendmahlhelfer schon mal nach vorne bitten und ich möchte beten fürs Abendmahl und dann wird das ausgeteilt und wir werden das dann gemeinsam einnehmen. Das Abendmahl erinnert uns so daran, was Jesus für uns gegeben hat. Und es ist so, ja, auch eine geniale Sache, einfach reinen Tisch auch mit Jesus zu machen. Für dich ganz persönlich. Das interessiert keinen anderen. Einfach für dich jetzt die Zeit. Wir werden weiterhin noch instrumental haben. Nimm dir einfach die Zeit, mit Jesus zu reden. Und dann wollen wir es gemeinsam einnehmen. Ja, Vater, ich danke dir für dein Opfer, das du gegeben hast. Und es war wirklich ein Opfer. Du hast das aufgeopfert. Du hast dich hingegeben. Es war dir egal, was andere Leute denken. Du hast dich entschieden gehabt, aus lauter Liebe zu uns diesen Weg zu gehen, Herr. Und ich möchte dir danken für dein Blut, was du vergossen hast, was uns ja reinmacht und was uns diesen Zugang zu Gott ermöglicht, diesen Vorhang, der zerrissen ist, weil es einfach möglich ist, dadurch zu Gott zu kommen, Herr. Und ich möchte danken für deinen Leib, den du gegeben hast. Amen.